Sie werden es erkannt haben, meine Damen und Herren, kurze Ausschnitte aus dem Film Operation Walküre, der heute in den deutschen Kinos anläuft. Viele sagen, das ist ein Thriller mit historischer Komplexität. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Der Film ist allen Vorurteilen, die man haben kann, zum Trotz äußerst gelungen, wie ich zumindest finde. Ich denke, Sie werden zu einer ähnlichen Meinung kommen, wenn Sie ihn selber im Kino sehen. Mit diesem Film gibt es mehr als nur einen Anlass für eine neue Diskussion über Karl Schenk, Graf von Stauffenberg und die Frage der Führung in Deutschland. Im angelsächsischen Bereich klingt das völlig harmlos und unverdächtig. Leadership und Leader sind gängige Begriffe in der Managementliteratur. Wer allerdings im Deutschen nach geistiger Führerschaft oder gar nach einem Führer fragt, wird sofort mit rechtem Gedankengut in Verbindung gebracht. Dabei sind diese Begriffe, ohne dass sie je direkt benannt würden, Thema vieler gegenwärtiger Debatten um die Lösung der weltweiten selbstverschuldeten Krise. Es gibt Führung, seitdem die ersten Menschen in der Vorzeit Afrika verließen. Und derzeit ist vermutlich Barack Obama weltweit der Mensch, von dem am meisten geistige Führung erwartet wird, aus der dann politisch, wirtschaftlich, sozial, kulturell eine bessere Welt erwachsen soll. In seiner Antrittsrede sagte er wörtlich: Wir sind wieder bereit, Führung zu übernehmen. Nun ist unser Geist stärker. Unsere Frage lautet daher über Stauffenberg und den Kreis um Stefan George hinaus, der ja die Stauffenberg-Brüder maßgeblich prägte. Was ist geistige Führerschaft? Und vor allen Dingen, was weiß die Forschung darüber? Ich freue mich gleich, meinen ersten Gast begrüßen zu können, Peter Hoffmann, Professor für deutsche Geschichte an der McGill University in Montreal, Kanada und vor allen Dingen der Stauffenberg-Biograf. Und Sie haben eine beratende Tätigkeit bei diesem Riesenspielfilmprojekt gehabt. Schönen guten Abend, Herr Hoffmann.
Guten Abend, Herr Skobel.
War das eine angenehme Zusammenarbeit?
Die hat sich angenehm entwickelt. Sie hat sich zögernd entwickelt. Ich habe mich zuerst etwas zurückgehalten. Aber nach einiger Zeit hatte ich den überzeugenden Eindruck, dass ich es mit ehrlichen Leuten zu tun hatte und mit Leuten, die von vornherein eine positive Einstellung zum deutschen Widerstand hatten und den mit Respekt und Korrektheit darstellen wollten.
Auch in der nötigen Komplexität?
Das konnte nicht ganz der Fall sein. Zum Beispiel die Entwicklung Stauffenbergs vom jungen 15-Jährigen, der Stefan George kennenlernt, zum Attentäter 1944, die konnte nicht ganz dargestellt werden. Und das konnte ich auch nicht verlangen, natürlich. Aber die wesentlichen Züge des Widerstandes, des anderen Deutschlands, wie wir das manchmal nennen, die sind vorhanden und die sind gründlich und genau und korrekt dargestellt.
Ja. Was war denn für Stauffenberg eigentlich prägend im Sinne von, was ihn dazu bewogen hat, Führung zu übernehmen im Widerstand?
Stauffenberg war von Jugend an dem Soldatischen zugetan, schon als Kind. Er war von Anfang an, vom Anfang seiner soldatischen Karriere, hat sich entschlossen, Berufsoffizier zu werden, zu Führungsaufgaben bereit, hat danach gestrebt. Er hatte auch den nötigen Ehrgeiz. Er hat, man kann ruhig sagen, nach den höchsten Stellen in der Führung des Heeres gestrebt.
Aber der Opfergedanke hat doch bei ihm auch eine Rolle gespielt.
Der Opfergedanke hat eine große Rolle gespielt und der kommt aus demselben Urgrund, nämlich dem Dienst am Volk, dem Dienst an der Nation. Er hat seinem Vater 1926 geschrieben, für den Dienst an der Nation, wenn ich dafür das Geringste tun kann, opfere ich gern einige Jugendjahre. Das war sein Dienstgedanke, den haben sich übrigens auch seine Brüder zu eigen gemacht. Das war revolutionär für Menschen dieser Herkunft, dass sie sich den Gedanken der Volksgemeinschaft und des Dienstes am ganzen Volk zu eigen gemacht haben. Ganz im Gegensatz zu Stefan George übrigens,
der die Massen
wegwerfend behandelt hat.
Wir werden ja gleich später nochmal drüber reden. Aber das ist kein demokratischer Gedanke. Ne? Also diese Nähe zum Volk oder wie auch immer man das nennt, das ist kein wirklich demokratischer Gedanke, oder?
Stauffenberg hat während seiner ganzen Reichswehrzeit in der Weimarer Republik seinen Kameraden es immer verwiesen, wenn sie die Fahne oder die Republik gelästert haben. Er hat immer darauf bestanden, wir haben dieser Republik unseren Dienst verschrieben, unseren Eid geschworen und den halten wir.
Ich weiß, das ist jetzt noch mal gesprungen, aber es hat ja im Vorfeld eine Menge Leute gegeben, die gesagt haben, dieser Film, also Operation Walküre, wird im Ausland mehr für Deutschland tun als viele andere Projekte, Kulturprojekte, Kulturaustausch und so weiter zuvor. Stimmen Sie dem zu?
Soweit man die Zukunft als Historiker voraussagen kann.
Ich weiß.
Ich habe die Hoffnung und ich habe auch die Erwartung. Aber die Voraussage, die mache ich natürlich nicht.
Ich weiß, dass das für einen Historiker immer schwierig ist, in die Zukunft zu gucken.
Wir haben es mit der Vergangenheit schwer genug.
Das ist wahr. Peter Hoffmann haben Sie eben schon kennengelernt. Dann will ich Ihnen meine weiteren Gäste vorstellen. Zum einen Thomas Karloff, schönen guten Abend. Literaturagent und Autor, lange Zeit auch Lektor bei Siedler und Rowohlt. Und er hat die umfangreiche Biografie über Stefan George geschrieben, die den vielsagenden Untertitel trägt, Die Entdeckung des Charismas. Und ich begrüße Michael Hartmann, schönen guten Abend, Professor an der TU Darmstadt und Spezialist für Eliteforschung und Managementsoziologie. Herr Karloff, Stefan George gilt als einflussreichster deutscher Dichter des 20. Jahrhunderts. Und es gibt eine Menge Leute, die sagen, der Einfluss von ihm über diese verschiedenen Kreise, die er geprägt hat, der ist bis heute spürbar und auch nachweisbar. Stimmen Sie dem zu?
Also Professor Hoffmann hat ja eben gesagt, man urteilt lieber als Historiker, denn als Prophet. Und ich bin ganz froh, dass Ende dieses Jahres ein großes Buch erscheinen wird, von dem eben auch im Bildbeitrag gesehenen Ulrich Raulf, in einem ähnlich dicken Umfang wie mein eigenes Buch, dass die Nachwirkung des geheimen Deutschlands sehr genau auf verschiedenen Ebenen, Universität, öffentliches Leben, Kultur, untersuchen wird. Und ich denke, in wenigen Monaten kann ich Ihnen die Frage sehr viel besser beantworten, ob es das geheime Deutschland bis heute gibt oder was davon übrig geblieben.
Aber es gibt eine Wirkung, zum Beispiel auf Leute wie die Weizsäckers.
Es gibt Leute, die nach wie vor dem georgischen Glauben, dass er ein ganz besonderer Dichter war, anhängen. Und dieser Glaube beinhaltet, es gibt nur einen Dichter in einer Epoche, und in der Epoche Georges zu Beginn dieses 20. Jahrhunderts war das eben der Dichter dieses Namens.
Herr Hoffmann, was wir eben so ein bisschen ausgelassen haben, ist, dass bei Stauffenberg Religion, also die Prägung durch seine Mutter, durchaus eine wichtige Rolle spielt. Was ist denn zu diesem religiösen Element durch den George-Kreis hinzugekommen oder was hat sich da verändert?
Das Selbstopfer, das für den Staat oder für das Volk gebracht wird, das war in der georgischen Denkweise nicht da. Jedenfalls nicht in der Form, in der es für Stauffenberg aktuell wurde. Stauffenberg hat eine Dame, die für ihn den Haushalt führte, 1943 gefragt, wenn man das Leben von Zehntausenden retten kann, darf man dann sein Seelenheil aufs Spiel setzen? Das ist ungefähr dieselbe Frage, die sich Dietrich Bonhoeffer gestellt hat und die Dietrich Bonhoeffer damit beantwortet hat, genauso wie Stauffenberg dem Sinn nach analog. Man muss in Kauf nehmen, zum Sünder zu werden und auf die Vergebung Gottes hoffen. Stauffenberg hat danach gehandelt, aber man sieht an dieser inneren Auseinandersetzung, dass es ihm schwer gefallen ist und dass er sozusagen, hypothetisch zumindest, sein Seelenheil zum Opfer gebracht hat. Er hat aber noch mehr zum Opfer gebracht, nämlich das Wohl und die Sicherheit seiner Familie durch seine Tat.
Wobei seine Frau ja überlebt hat.
Sie hat überlebt, das konnte er aber vorher nicht wissen.
Nee.
Und er hat seine Ehre aufs Spiel gesetzt. Er hat es auch gesagt. Er muss damit rechnen, dass er als Verräter in die Geschichte eingeht. Seine Offizierehre, sein Leben natürlich, seine Karriere. Wenn er ehrgeizig gewesen wäre, wie manche sagen, also ehrgeizig in dem oberflächlichen Sinn, dann hätte er nur auf seiner Stelle sitzen bleiben brauchen, um zum General befördert zu werden.
Was die Leute ja gesagt haben, da würde mich Ihre Meinung zu interessieren. Stauffenberg hat Charisma gehabt, George hat es gehabt. Wie sehen Sie das als Soziologe?
Also ich finde, das ist nicht die zentrale Frage. Also es ist genauso, ob es Wirkungen bis heute gibt. Es gibt Personen, die in einer Zeit etwas ausdrücken, was für die Zeit typisch ist und Anklang findet. Also diese Gedanken aus dem George-Kreis finden Sie ja in der deutschen akademischen Intelligenz seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Die deutsche Kultur gegen die angelsächsische Zivilisation zum Beispiel. Dann so Organisationen wie den Kiffhäuserbund, das kann man sich gar nicht vorstellen. Fast 3 Millionen Mitglieder, also männliche Mitglieder, so viel wie der DFB heutzutage ungefähr. Die Grundlage der Kiffhäuser als der Berg, in dem Kaiser Barbarossa sitzt und dann, wenn Deutschland in besonders großer Not ist, aus diesem Berg hervortritt, um Deutschland zu retten. Wirkt alles ein bisschen abstrus, aber es gibt ja viele solche Sachen, die in einer Gesamtsicht nur meines Erachtens zu bewerten sind. Und wenn man heute sagt, es gibt einzelne Figuren, also wie Sie sagen, die Weizsäckers zum Beispiel, die dazugehören, dann ist nicht entscheidend, ob es diese Personen als Einzelne gibt, sondern ob sie Resonanz finden. Ob es eine Zeitströmung gibt, in der sie Einfluss ausüben können. Und das war sicherlich Ende des Kaiserreichs, wie auch in der Weimarer Republik, ganz entschieden der Fall.
Was hat denn George für ein Modell von Führung gehabt? Denn das hat er ja gehabt.
Also auf jeden Fall muss man sich unter dem George-Kreis keine Gemeinschaft von Schöngeistern vorstellen, die Gedichte lesen, Gedichte schreiben und Gedichte rezitieren. Sondern man muss sich darunter vorstellen, eine kleine Elite, eine kleine Schar nennt sie George, die von sich überzeugt ist, dass das Heil der Welt mehr oder weniger von ihrem eigenen Tun abhängt. Und wie jede Elite zu jeder Zeit, in jeder Kultur davon überzeugt ist, dass im Notfall sie einschreiten muss, um das Ganze zu retten, so haben auch sehr viele im George-Kreis über den Tod Georges im Jahr 33 hinaus das Gefühl gehabt, das hängt jetzt sehr stark auch von uns ab, wie sich die ganze Sache entwickelt.
Es gab keinen konkreten Auftrag an Stauffenberg, aber er hat wohl offensichtlich sowas wie einen Auftrag verspürt, obwohl es ihn direkt verbal wohl nicht gegeben hat.
Nun, er hat die Gefolgschaft, die er George geleistet hat, bis zum Tod Georges, sehr stark im politischen Raum zumindest, doch auf Adolf Hitler übertragen. Ich glaube, dass schon das Verhältnis von Stauffenberg zu Hitler bis in das Jahr 41, 42 hinein sehr stark von einem Gefühl getragen ist, dass hier jemand zur Erneuerung des Reichs, wobei man zwischen Reich und Nation sicher unterscheiden sollte, Entscheidendes beiträgt.
Nun ist ja gegen Stauffenberg der Vorwurf erhoben worden, er habe sich die neue Führung im NS-Staat nicht demokratisch, sondern eben eher elitär vorgestellt. Eine Fortführung der Führeridee mit besseren Mitteln, nämlich mit ihm selbst an der Spitze des georgischen Neuen Reichs. Ein Gegenmodell zum George-Kreis, ein anderes haben wir eben angesprochen, war der vielen weniger bekannte Kreisauer Kreis, eine Widerstandsgruppe. Dass man Hitler nicht getötet hat auf andere Weise, also beispielsweise erschossen hat. Es gab ja viele Leute, die nah an ihm dran waren. Hat das am Ende doch mit so einem seltsamen militärischen, also aus unseren Augen seltsamen militärischen Ehrenkodex zu tun? Oder gab es dafür andere Gründe?
Dafür gab es hauptsächlich andere Gründe. Tresco hat die Frage der Erschießung durch Pistolen oder Maschinenpistolen erwogen. Es gab mehrere Hindernisse. Erstens das Hindernis, dass man nicht wusste, ob man trifft. Und einen zweiten Schuss konnte man unter Umständen nicht abgeben, wenn ein Bewacher, ein Leibwächter dem Mann in den Arm fiel. Und bei der einzigen Gelegenheit, die Tresco in Erwägung ziehen konnte, nämlich bei dem Besuch Hitlers in Smolensk am 13. März 1943, da konnte das praktisch nur beim Mittagessen geschehen. Und da saß der Feldmarschall von Kluge neben Hitler. Und der hatte Bedenken gegen die Methode mit den hereinstürzenden Leuten mit Maschinenpistolen. Denn da wäre er wahrscheinlich miterschossen worden. Und dann hat Tresco aus all den Erwägungen und Erfahrungen den Schluss gezogen, es geht nur mit Sprengstoff. Und er hat ja schon seit 1941 die Versuche mit Sprengstoff begonnen.
Das klingt sehr, sehr plausibel, sozusagen auf einer handwerklichen Ebene. Aber was die intellektuelle Elite oder, wie soll man sagen, die geistige Führung angeht, haben die zu sehr gezögert, weil sie letztlich zu viele Probleme mit dem Denken und dann auch mit dem Handeln gehabt haben?
Nein. Ein Bruder von dem kürzlich gestorbenen Philipp Freiherr von Böselager, nämlich Georg Philipp Freiherr von Böselager, der Fünfkämpfer war und ein ausgezeichneter Pistolenschütze, hat sich's nicht zugetraut. Da ist ein Hindernis, das hat mit Offizierehre vielleicht was zu tun. Aber das Hindernis ist der Mensch, dem man gegenübertritt, den man kennt und den man kalt erschießen soll, das kann ein psychologischer Hemmschuh werden. Und wenn er den Schuss verfehlt, dann ist es vorbei. Also das war der Einwand von Georg von Böselager. Trotzdem hat Breitenbuch sich zum Pistolenattentat bereit erklärt im März 1944. Es kam nicht dazu, weil er nicht in das Besprechungszimmer kam.
Wie schätzen Sie das ein?
Also kann man im Nachhinein, bin ich immer sehr vorsichtig mit solchen Einschätzungen, was gewesen wäre, wenn. Aber ich finde auch interessanter zu vergleichen die Modelle vom Kreisauer Kreis und von der Verschwörer Grobe um Stauffenberg, weil man dem Kreisauer Kreis ja immer vorwirft, es ist praktisch nichts passiert. Es ist eine Diskussionsrunde geblieben, was ja auch nicht völlig falsch ist. Aber wenn man sich anguckt, wie damals in den Reihen des akademischen Bürgertums und des Adels gedacht worden ist, so ist das Entscheidende am Kreisauer Kreis, dass die in anderen Bahnen gedacht haben. Also die meisten auch Verschwörer haben ja weiter daran festgehalten, Großdeutschland als Zentralmacht in Europa, militärische Erfolge nicht komplett dran geben. Das haben die Kreisauer alles in Frage gestellt. Und ich finde, das ist auf Dauer historisch viel wichtiger, wenn man berücksichtigt, dass jeder 13. Arzt in Deutschland Mitglied der SS war zur damaligen Zeit. Dann glaube ich, ist es einfach wichtig, symbolisch für die Zukunft, unabhängig davon, ob es funktioniert hat, symbolisch, politisch etwas vollkommen anders zu machen, als in einer Tradition fortzufahren. Und letztendlich, ob es nun mit Pistolen erfolgreicher gewesen wäre, kann wahrscheinlich niemand hier beurteilen.
Scheint mir aber eine Nachkriegsperspektive. Ja. Sozusagen die Konzepte für das, was zu geschehen hat, nachdem der Mann weg ist, erst zu besprechen, bevor er überhaupt getötet wurde, ist sozusagen das Pferd vom Schwanz aufgezäumt. Und es spricht ja für die Rezeption des Widerstands Bände, dass das Modell Kreisauer Kreis heute sehr viel kompatibler ist und sehr viel höher geschätzt wird als die Welt von Stauffenberg, in der Begriffe wie Elite, Ehre, Adel, Preußentum, Militär zentrale Begriffe sind. Das ist sperrig und deshalb finde ich ja auch so gut an dem Film von Tom Cruise, dass er all das weglässt und sagt, das Einzige, was interessiert, ist die Tat und in der Tat, die Tat zählt und ohne die Tat von Stauffenberg gäbe es heute kein kollektives Gedächtnis in der Bundesrepublik Deutschland. Es gäbe das Thema deutschen Widerstand nicht.
Aber wenn man es als Modell nimmt, also als Modell nimmt für Führung, dann muss man doch in der Tat sagen, dann hat sozusagen, na, ich würde mal sagen, das kann man jetzt nicht vergleichen, ja, aber so eine Art große Denkkoalition, die Argumente hin und her geworfen hat, gute Argumente, Kreisauer Kreis, am Ende tatsächlich ist uns zwar näher, aber hat weniger bewirkt.
Gar nichts bewirkt, muss man so sagen. Gar nichts bewirkt.
Moltke hat es aber versucht, etwas zu bewirken.
Moltke
also
versucht,
er hat
ja,
nicht nur gedacht und geplant. Er sagt es zwar in seinem Brief, dafür werden wir aufgehängt. Und das ist mir recht, dass wir für das Denken aufgehängt werden und nicht für das, was wir wirklich getan haben. Aber er hat, seit Treskow und Stauffenberg in Berlin waren, die Dynamik und die Tatkraft gespürt und hat sich denen angeschlossen. Er hat mitgetan in der aktiven Planung des Umsturzes. Und er ist im Dezember nach Istanbul gefahren und hat durch Mittelsleute den Alliierten die Öffnung der Westfront angeboten. Und das ging ja nicht ohne die Beseitigung Hitlers.
Ich finde auch das mit dem Stauffenberg, mit der Wirkung für die Nachkriegszeit so nicht richtig. Also wenn man sich vorstellt, das Bürgerbräu-Attentat hätte funktioniert. Das war ein Einzeltäter aus einem völlig anderen Umfeld, der hätte auch erfolgreich sein können. Was wäre denn dann die Schlussfolgerung gewesen? Zu dem Zeitpunkt gab es die Gruppe um Stauffenberg de facto als organisierte Gruppe noch gar nicht. Dann hätte man sagen müssen, okay, es ist der Einzeltäter, der zur Tat schreitet. Aus völlig individuellen Motiven.
Den hätten aber 80 Millionen Deutsche verflucht, der 1938 war 39 war
sozusagen
noch
zu früh gewesen.
Ja, aber es ist die Frage, ob Moltke nicht ein bisschen recht gehabt hat mit der Durchstoßlegende, wenn es funktioniert hätte. Ob dann nicht doch maßgebliche Kreise 45 gesagt hätten, die standen noch weit in Russland. Wir hätten auch diesen Krieg gewonnen, wenn nicht der Führer dem Attentat zum Opfer gefallen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
Letzte Antwort noch?
Moltke konnte nicht wissen, dass noch 2,355 Millionen Soldaten fallen vom August 1944 bis Mai 1945. Das konnte er nicht wissen. Aber er konnte wissen, dass noch Hunderttausende umkommen, dass die Morde in den Konzentrationslagern weitergehen. Und er konnte nicht so hartherzig sein, zu sagen, für die den Schutz gegen die Dolchstoßlegende ist es uns wert. Das konnte nicht sein.
Wir müssen leider einen Schnitt machen an der Stelle. Ich danke zunächst Peter Hoffmann und Thomas Karloff fürs Gespräch. Danke. Stauffenberg steht für ein Modell, haben wir gesagt, geistiger, moralischer Führung. Tom Cruise spielt Stauffenberg, durchaus beeindruckend im Film, finde ich jedenfalls. Und zugleich steht er, wenn er nicht ein guter Schauspieler ist, als einer der Führer von Scientology vor der Weltöffentlichkeit. 2004 erhielt er von der zu Recht umstrittenen Organisation die sogenannte Freiheitsmedaille für Heldenmut. Und in diesem Zusammenhang gab Tom Cruise auch ein lange unter Verschluss gehaltenes Interview, das später dann auf YouTube im Internet verbreitet wurde, gegen seinen Willen. Das ist auch der Grund, warum ich Ihnen keine Ausschnitte aus dem Interview zeigen kann, aber ich darf zitieren, und zwar unter anderem, weil Tom Cruise explizit über Führerschaft redet. Offen lassen will ich dabei die Frage, ob Stauffenberg als Figur des deutschen Widerstands, als Film jetzt zum Teil der Scientology-Strategie geworden ist. Der Film selbst jedenfalls lässt meiner Ansicht nach eine solche Interpretation nicht zu. Dennoch, 2004 rief Cruise seinen Anhängern bei der Preisverleihung zu: Leute, das ist unsere Zeit, eine Zeit, an die wir uns alle erinnern werden. Wart ihr dabei? Was habt ihr getan? Und dann fragte er ins Publikum, was sagt ihr? Und schrie, sollen wir die Welt säubern? Wörtlich. Im Interview sagte er dann, ich denke, dass es ein Privileg ist, sich Scientologe nennen zu dürfen. Es ist etwas, das man sich verdienen muss. Als Scientologe hat man die Fähigkeit, neue und bessere Gegebenheiten zu schaffen, Bedingungen zu verbessern. Das ist es, was mich vorantreibt. Ich weiß, dass wir die Möglichkeit haben, das Leben der Menschen nachhaltig zu verändern. Und dem habe ich mich verschrieben, und zwar kompromisslos mit Leib und Seele. Wir sind die oberste Instanz des Geistes. Ich begrüße jetzt Julia Friedrichs, Journalistin und Autorin unter anderem des Buches Gestatten, Elite auf den Spuren der Mächtigen von morgen. Und ich erwarte jetzt nicht, schönen guten Abend.
Hallo.
Und ich erwarte jetzt nicht, dass Sie mir Tom Cruise und die Scientologen erklären, sondern
das ist gut.
Wie sehen die aus, die morgen mächtig sein werden?
Also ich war bei denen, die glauben, dass sie morgen mächtig sein werden. Das heißt, die von sich sagen, sie sind die Elite von morgen. Die trifft man im Moment vor allem, denke ich, in den Kaderschmieden der Wirtschaftselite. Das heißt, das sind diejenigen, die in die großen Unternehmensberatungen gehen. Die sagen von sich, wir werden das Land in 20 bis 30 Jahren bestimmen. Wir können das Land in 20 bis 30 Jahren regieren. Das wird ihnen auch von den Seminarleitern dort so gesagt.
Wobei regieren und wirtschaftliche Bestimmen ja zwei verschiedene Sachen sind. Wird das auseinandergehalten oder wird das in eins gedacht?
Also das läuft oft einher. Das heißt, ich habe dort an den Kaderschmieden oft eine Geringschätzung für die Politik erlebt, dass die Politik nur als Anhängsel der Wirtschaft gesehen wurde.
Wobei sich das jetzt gedreht hat gerade.
Ja, jetzt wird die Politik gerade dringend gebraucht, aber das war, die Wirtschaftskrise fing schon an, aber damals war gerade in diesen Bereichen Beratung und Investmentbanking noch das sichere Gefühl, wir sind die Mächtigen der neuen Wirtschaftswelt. Ich habe dort eine Zweiteilung erlebt, auch dieses Gefühl von auserwählt sein. Und was ich ganz oft gehört habe, war, es gibt Gewinner und Verlierer in der Welt. Wir sind die Gewinner und wir treiben die Welt an. Das heißt, es war schon auch der Gedanke, das Recht zu haben, zu bestimmen zu dürfen, das Recht haben, über andere entscheiden zu dürfen und sich über andere zu stellen. Und deshalb zogen diese jungen Menschen auch durchaus die Schlussfolgerung, sie seien die Elite von morgen.
Sie können sich vorstellen, dass das, was mich interessiert, die Frage ist, was ist das für ein Gefühl oder was meinen die genau damit, wenn sie sagen, ich bin auserwählt?
Also sie meinen eben, dass sie das Recht haben, mehr zu bestimmen als andere, dass sie das Recht haben, über andere zu stehen und schon in einem gewissen Sinne zu herrschen. Also so wird es nicht explizit gesagt, aber eben schon das Recht haben, eben über anderen, über dem Rest, über der Masse zu stehen.
Die kriegen ja eine Menge von handwerklichem Zeug beigebracht, also wie man Charts am besten liest und Portfolios erstellt und weiß der Kuckuck was, viele andere Sachen mehr. Wie ist das denn mit dem geistigen Bereich, also den sogenannten Soft Skills, also die Fähigkeit zur Kommunikation, auf Gefühle zu reagieren, sich selber auch zu erkennen. Also das ist ja nochmal ein ganz anderer Bereich. Was ist damit?
Also es gibt sehr viele Seminare, sehr viele Angebote in diesem Bereich. Die Leute, die ich getroffen habe, waren oftmals noch sehr jung, Anfang 20, Mitte 20, teilweise an den Internaten, die sagen, hier entsteht Elite, noch Teenager. Was dort viel gemacht wurde, wurde eben, dass von dem Begriff Leadership immer fortgesprochen wurde, dass halt gesagt wird, ihr seid Leader, ihr müsst vor die anderen treten, ihr müsst euch als Leader auch geben.
Haben Sie es erlebt, dass gesagt wurde, Sie sind Führer?
Nee, das habe ich nicht erlebt. Immer das, das englische Wort Leader, das aber dafür inflationär. Also das war einer der Kernbegriffe. Wie entwickelt man Leader-Kompetenzen? So werde ich ein Leader. Und dass das permanent wiederholt wurde, hat sich bei den jungen Leuten sehr, sehr festgesetzt. Also diese Trennung in ich und ihr, ich der Leader, der spätere und der Rest, das war sehr, sehr deutlich.
Aber in Ihrem Buch kommen auch gelegentlich Typen vor, die sich sozusagen aus diesem System rausnehmen können. Mhm. Also die irgendwie schon getickt haben, nicht nur, also wirtschaftlich geht das einen Bach runter, das haben ja nun einige wirklich vorher schon gewusst, sondern auch dieses System stimmt so nicht.
Ja.
Ist das was da verstärkt wird eher in dieser Elite oder denen, die mächtig sein werden? Oder sind das einige wenige Einzelne?
Also das waren bei meinen Recherchen einige wenige Einzelne. Das waren Leute, die auch von außen in dieses System kamen. Also zum Beispiel ein iranischer Stipendiat, der nicht in dieser Welt groß geworden war. Der hat gesagt, Leute, was wir hier von Macht und Elite erzählen, ist Unsinn. Wir müssen erst mal zeigen, was wir überhaupt leisten werden. Wie gesagt, die waren sehr, sehr jung und bis dazu war es nur ein Anspruch, der formuliert wurde. Mhm. Der Anspruch, wir werden so viel leisten, dass wir das Recht haben werden, auch mitzubestimmen. Das waren Einzelfälle, die meisten, also ich habe das teilweise als eine sehr, sehr homogene Gruppe erlebt und eine sehr abgeschottete Gruppe und eine, die undurchlässig ist.
Dann begrüße ich in unserer Runde sozusagen neu dazugekommen Stefan Grünwald. Schönen guten Abend. Psychologe, Therapeut und Geschäftsführer des Rheingold-Instituts für qualitative Markt- und Medienanalyse. Unter anderem sind Sie auch Autor des Buches Deutschland auf der Couch. Und Sie haben unlängst gesagt, dass die Krise, in der wir stecken, noch für viele viel zu abstrakt sei. Wenn es jetzt konkreter wird, und allmählich wird es ja konkreter und viele Menschen spüren es inzwischen. Was ist Ihre Einschätzung? Wird dann diese Sehnsucht nach einem charismatischen Führer, wie sie jetzt in den USA ja zu beobachten ist, wird das hier auch bei uns zunehmen oder ist das ganz weit weg?
Also diese Sehnsucht beobachte ich schon seit der Jahrtausendwende. Also diese Sehnsucht heißt ja, wir sind in einem neuen Zeitalter und wir brauchen ein Bild, wie unser Leben gestaltet werden kann. Die Menschen haben das Gefühl, in sich widersprüchlich zu sein. Sie sind in einer Suchbewegung und der charismatische Führer bietet ein Lebensmodell an, das vorbildlich für eine ganze Gemeinschaft sein kann. Und da tun wir uns aber in Deutschland sehr, sehr schwer. Also es gibt seit der Jahrtausendwende diese Sehnsucht. Was kann jetzt der übergreifende Gemeinsinn sein und wer könnte ihn in der Politik verkörpern? Andererseits gibt es so eine große Tendenz zur Visionstabuisierung. Wir haben aufgrund unserer Geschichte eine ungeheure Angst, dass ein charismatischer, visionärer, leidenschaftlicher Geist wieder die Massen verführt, dass quasi die Vision der Anfang einer finsteren Besessenheit ist.
Deshalb finden wir Obama gut, aber haben ein Problem, ähnliche Leute hier ausfindig zu machen, beziehungsweise hier gut zu finden. Wobei zum ausfindig machen, was ist denn Ihr Eindruck? Also wenn man die Eliten untersucht, meiner ist, die sind ziemlich visionslos. Da kommen eigentlich im Moment keine Ideen und im Moment ist es auch von der ehemaligen Elite, die unser Wirtschaftssystem geführt hat, keiner wirklich gewesen.
Ja, das hat sich jetzt nach der Krise nochmal verstärkt. Wir haben vor knapp 2 Jahren eine Untersuchung gemacht zur Visions- oder zur Reformbereitschaft der deutschen Eliten und waren erschüttert. Bisher wurde immer gesagt, ja, die Volksseele, die ist träge. Das Problem fängt aber quasi schon bei den Vordenkern an. Da haben wir Tendenzen bemerkt, sich selber zu entmündigen, dergestalt, dass man sich als Opfer eines Systems darstellt. Die eigenen Handlungsspielräume werden als sehr klein dargestellt. Man hat eine Vorstellung, wenn Reformen machbar wären, müssten die perfekt austariert sein. Das ist ein Versuch, sich aus der Verantwortung zu stehlen, weil jede Reform schafft erstmal ein Ungleichgewicht und man muss mit jeder Reform, mit jeder mutigen Entschiedenheit erstmal auch eine Schuld auf sich laden. Dazu sind aber viele Leute nicht bereit. Sie folgen der Demoskopie, auch in der Politik. Sie folgen den allgemeinen Trends, um alles richtig zu machen, um anerkannt zu werden. Aber sie wollen nicht diese Verantwortung auf sich nehmen.
Nee, das ist eine falsche Analyse. Also für die Wirtschaftsanalyse, Elite trifft das auf keinen Fall zu. Die haben sie als Masters of the Universe nicht nur dargestellt, sie haben sie auch so verstanden.
Herr Ackermann.
Und die hatten auch Visionen. Es waren falsche Visionen, aber die hatten natürlich Visionen von einer Wirtschaft, die mit ununterbrochenem Wachstum, Raten von 25% Profit pro Jahr, die funktioniert. Das finde ich ist auch eine Vision, ob man die heute kritisiert oder nicht.
Das ist im psychologischen Sinne natürlich.
Sie sind aber nur im Augenblick jetzt nicht in der Lage, wenn etwas zusammenbricht, zu sagen, okay, wir haben das damals aktiv vorangetrieben, also müssen wir jetzt auch die Verantwortung dafür tragen. Im Augenblick ist es das System. Es ist ganz erstaunlich, alle die Leute, die vorher ihre Gehälter, die ja ungeheuer gestiegen sind, damit begründet haben, dass sie entscheidend sind, weil sie den Unterschied ausmachen. Auf einmal gibt es diesen Unterschied nicht mehr. Im Augenblick ist es die Wirtschaft, es ist der Finanzmarkt, völlig abstrakte Sachen. Das war vor 2 oder vor 1,5 Jahren bei weitem nicht so.
Also ich stimme Ihnen zu, dass Sie sich dieser Macherpose immer wieder angenähert haben. Sie haben sich quasi in dem Master Universum Dünkel gesonnt. Aber unter einer Vision verstehe ich was anderes. Wirklich ein komplettes Bild, wie unser Leben funktionieren kann. Das waren so Effizienzsteigerungsideale, denen man gefolgt hat. Mehr Gewinnmaximierung, Kapitalakkumulation, Shareholder-Value-Katechismus. Aber es war kein komplettes Ideal für eine andere Kulturauffassung.
Es war ein komplettes Gesellschaftsbild. Also man muss das jetzt nicht teilen. Ich teile das nicht, aber okay. Komplett war das schon.
Aber was ist denn mit dem guten alten deutschen Bildungsbürgertum? Wir haben übrigens ja eben gehört, Sie haben das nur mal so in Klammern gesagt, ein Großteil der Nazis waren vor allen Dingen Ärzte und Richter. Was ist mit diesem Bildungsbürgertum? Haben die keine Ideen mehr?
Also im Augenblick ist da tiefgreifende Verunsicherung angesagt. Und das sind immer Zeiten, das ist ja in der Weimarer Republik nicht anders gewesen. Wenn ein Modell, was über einen längeren Zeitraum funktioniert hat, in Frage gestellt wird, dann sucht man nach Lösungen. Und da glaube ich auch im deutschen Bildungsbürgertum ist die Neigung, simple Lösungen zu favorisieren, relativ groß. Also ich sage jetzt ein Beispiel, Herrn Buebs Buch Lob der Disziplin, finde ich, ist eine absolut simple Antwort auf unser Bildungsproblem. Hat sich aber 250.000 Mal verkauft. Das ist so ein typisches Beispiel dafür, wie auch im deutschen Bildungsbürgertum die differenzierte Betrachtung abgelöst wird durch simple Modelle. Das ist Elite als Begriff.
Also ich habe bei der Recherche auch eben gerade die Eltern der Bildungsbürgereltern erlebt, die als Vision im Moment nur boten, ihr Kind möglichst aus diesen Turbulenzen rauszuhalten, nach oben quasi wegzukriegen und eben keine Verantwortung fürs Gesamte mehr übernahmen. Also ich hatte das Gefühl, dass in Zeiten ja von Verunsicherung ganz klar der Gedanke herrscht, Hauptsache ich bin da erstmal fein raus und eben ganz klare Abgrenzungstendenzen und eben nicht, wie kann es denn besser werden, wie kann es denn anders werden, sondern eben wir schotten uns ab und sehen, dass wir einigermaßen aus den Turbulenzen rausgehen.
Privatschule statt Diskussion über das öffentliche Schulsystem, das ist die Alternative.
Aber wenn man so einen Typ wie Obama nimmt, vielleicht gehe ich ja jetzt derselben Spekulationsblase auf den Leim. Aber ich habe versucht, mir wirklich mal, okay, es sind Reden, aber diese Reden, wir müssen ja gucken, erst was für Taten kommen, okay, gebe ich zu. Aber wenn man sich die Reden wenigstens mal anhört, da hat man das Gefühl, Mensch, der denkt ja wenigstens komplexer und der bringt die Sachen auf den Punkt. Also solche einfachen Lösungen, obwohl er eigentlich sich's einfach machen müsste als Präsident jetzt, solche einfachen Lösungen bietet er nicht an. Warum können wir das nicht?
Ja, aber er hat gewonnen mit Yes, we can. Das ist nun ein einfacher kaum zu übertreffen. Jetzt weiß er, aber so geht es nicht. Und er muss ja sagen, es ist alles schwierig, es stehen so viele Probleme vor mir, weil ansonsten das passieren wird, was bei solchen Personen häufig passiert, die Fallhöhe ist dann eben wirklich riesig. Also die Erwartungen sind ja ungeheuer.
Aber was er immer wieder betont, und das habe ich in den Gesprächen oft vermisst, ist halt so Sachen wie Demut, so Sachen wie, weil er hat seine Einführungsworte,
Schlüsselwort,
er hat gesagt, Demut. Seine ersten Worte waren, ich stehe hier demütig. Das war was, das habe ich in den Gesprächen immer erwartet, gerade von Leuten, die sagen, wir sind Elite, dass sie sagen, genau, Demut, Bescheidenheit und sowas, auch eben die Verantwortungsübernahme geht, glaube ich, immer einher. Ich glaube, was wir in Deutschland oftmals erlebt haben, sind tatsächlich diese simplen Allmachtsfantasien. Dieses, wenn wir die Schraube nur noch schneller drehen, dann wird das alles gut.
Wobei er ist ja erstmal ein ungeheurer Hoffnungsträger, auch für die Deutschen, der eine kollektive Ergriffenheit, eine ungeheure Rührung auslöst. Und er schafft das mit einer ganz simplen Verwandlungsbotschaft. Es wird anders werden. Er kann das erstmal machen, weil er sich als Kontrast zum bisherigen definiert. Ja. Er ist komplett anders, nicht nur in der Hautfarbe wie Bush. Und dadurch bezieht er erstmal eine Kraft. Aber wir sind seit 15 Jahren in einer Gesellschaft, wo wir eigentlich immer davon träumen, uns einer Verheißung anzunähern. Wir wollen ergriffen werden, wir wollen aber nicht gepackt werden. Und das ist die große Frage, ob die Leute auch bereit sind, quasi diesem Führungsanspruch, wenn er ihn wirklich formuliert, dem auch nachzugehen. Das bedeutet ja auch, sein Leben zu ändern, Opfer zu bringen. Was ist die großen amerikanischen Nationen bereit, zum Beispiel beim Klimawandel wirklich Abstriche zu machen? Diese Fragen sind noch ungeklärt.
Also bei uns ist ja die klassische Version, Also wenn du gepackt werden willst, dann geht das bei uns durch Aufklärung, Erziehung und Bildung. Das macht uns zu aufrechten Demokraten und hält uns fern von den Abgründen autoritärer Systeme. Und mit etwas Glück sind wir auch noch kreativ dabei. Inzwischen sind jedoch die Medien als eine bestimmende Kraft hinzugekommen. Sie tun das ihre, um neue, manchmal höchst seltsame Leitbilder von Führung, Heil, Erfüllung zu prägen. Und das in einer Massenkultur, was uns zur Frage bringt, wie denn Führungsfiguren heute aussehen und wer sie sind. Diese Köpfe wiederum müssen diese komplexen Probleme sehr einfach darstellen, weil sonst werden sie wieder nicht gehört in der Medienwelt. Gehen wir dabei einem Mythos auf den Leim?
Also ich persönlich bin nicht so sicher, ob das so sein muss. Also ich sage jetzt mal ein deutsches Beispiel. Helmut Schmidt ist alles andere als der Prototyp eines charismatischen Politikers. Nichtsdestotrotz wird er gehört. Und je älter, umso mehr, egal ob man die Position jetzt teilt oder nicht. Es bedeutet nur, Charisma ist keine zwingende Voraussetzung, auch im Medienzeitalter, um Einfluss auszuüben. Und wenn man sich die Probleme anguckt, am Beispiel Obama, in den USA haben wir eine Einkommensverteilung wie zuletzt Ende der 20er Jahre, was Reich und Arm angeht. Da muss er praktische Antworten drauf finden. Da ist natürlich wichtig, dass er eine Mehrheit hat. Auch in der Bevölkerung, dass die Wahlbeteiligung so hoch war wie seit Kennedy nicht mehr. Das sind alles wichtige Voraussetzungen, die hat er erreicht durch seine Art. Aber nichtsdestotrotz muss er sich mit den Mächtigen in den USA auch auseinandersetzen. Und das ist eine ganz andere Herausforderung.
Ich weiß, dass das jetzt schwierig ist, auf den Punkt zu bringen. Aber wir müssen, nicht jetzt in der Sendung, da hätte ich es natürlich auch gerne, aber wir müssen kollektiv die Frage lösen, was ist eigentlich gute Führung heute und was macht Führerschaft aus? Haben Sie eine Antwort drauf?
Ich denke, dass gute Führung wirklich beinhaltet, dass man sich der Verantwortung stellt, dass man ein Bild hat, wie das Leben aussehen kann. Wenn man die Diskurse in der Politik in den endlosen Talkrunden verfolgt, spürt man, es geht eigentlich immer darum, wie man bestehende Systeme refinanzieren kann. Es werden ständig bestimmte Posten hin und her geschoben. Aber eine grundlegende Sinnfrage, wie wollen wir leben im 21. Jahrhundert? Wie wollen wir unsere Kinder erziehen? Was sind gesellschaftliche Ideale, die wir vermitteln wollen? Wofür wollen wir kämpfen und streiten? Wovon grenzen wir uns ab? Wir reden über Gesundheitsfinanzierung, wir reden aber nicht darüber, wie stellen wir uns das Krankenhaus der Zukunft vor? Wie wollen wir als Patient ein Verhältnis zu einem Arzt aufbauen? All diese grundsätzlichen Fragen werden in dieser ständigen Finanzschieberei nicht beantwortet.
Verstehe ich Sie falsch oder sagen Sie sowas Ähnliches wie Plato? Was wir brauchen, sind die, sagen wir mal, weltgewandten Philosophen, vielleicht auch die Weisen.
Ja, aber eine Weisheit, die letztendlich weltzugewandt ist, die mit einer gewissen Demut sich dem Problem des Alltags stellt, aber bereit ist, auch unter persönlichen Opfern neue Visionen, neue Bilder zu errichten, wie dieses unmögliche Ding des Lebens funktionieren kann.
Haben Sie eine Antwort gefunden?
Ja, also für mich müsste gute Führung immer sich dessen bewusst sein, dass sie eine Führung auf Zeit ist und dass sie sich durch Substanz permanent rechtfertigen muss. Und ich glaube, das widerspricht grundsätzlich dem Gedanken von auserwählt sein, den zum Beispiel Stauffenberg für sich beansprucht hat. Ich finde das und widerspricht auch dem Gedanken von wir sind per se Gewinner, die manche, die ich getroffen habe, hatten. Sondern ich finde, in der Demokratie kann halt Führung immer nur konkret legitimiert sein auf einem bestimmten Zeitraum durch das Versprechen, bestimmte Taten zu machen und den Leuten zur Abstimmung zu stellen, wollt ihr diese Taten oder nicht und sich dann daran messen zu lassen.
Da sind Sie ganz auf Ihrer Seite,
ja,
oder?
Also meine Führung bezieht sich auf bestimmte Bereiche. Also Führung im Militär ist was anderes als in der Wirtschaft, in der Politik. Und es gibt sowas wie gesellschaftliche Vorstellungen, die man entwickeln muss. Da würde ich schon ihm recht geben, dass man eine Vorstellung davon haben muss, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Wollen wir zusehen, wie das immer weiter auseinandergeht oder wollen wir was dagegen unternehmen? Aber dann ist es immer auf Zeit. Also es ist die Frage Führung mit Verantwortung oder Führung mit Macht. Das sind so die zwei Begriffe, die konträr sind. Und je enger sie mit Macht verbunden ist, habe ich das Gefühl, umso weniger spielt Verantwortung eine Rolle.
Ich glaube, es ist auch ein ganz großer Unterschied, ob man einem inneren Ruf folgt oder ob man sich auserwählt fühlt. Auserwählt sein ist eine pubertäre Vorlust, das stärkt den Narzissmus, aber das ist im Grunde genommen kein substanzielles Konzept.
Vielen Dank fürs Gespräch. Soweit für heute, meine Damen und Herren, zum Thema Führung bzw. geistige Führerschaft anlässlich des Kinostarts von Operation Walküre. Wie immer finden Sie weitere Informationen auf unserer Internetseite, darunter wirklich empfehlenswert, nicht nur weitere Interviews, sondern auch unsere Literaturliste mit den verschiedenen Büchern, nicht nur der Gäste, sondern auch zu George Stauffenberg, Führungsfragen, die wir heute in der Sendung angesprochen haben. Ich danke Ihnen fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Und kommende Woche befassen wir uns dann mit einem Thema, über das einerseits sehr viel geredet wird, andererseits aber eben überhaupt nicht. Es geht um das Thema Sexualität und Sexualtherapie. Was sind die Probleme heute, was die Therapieansätze und welche Rolle spielt Sexualität heute tatsächlich? Antworten bei Skobel in der kommenden Woche zur gewohnten Zeit, donnerstags um 21 Uhr. Tschüss.